Ici Berlin.
Hier ist Berlin, der Podcast aus der belgischen Botschaft in Berlin.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer. Hier ist eine neue Folge von Ici Berlin. Hier ist Berlin, dem Podcast aus der Vertretung von Ostbelgien, der Föderation Wallonie-Brüssel und der Wallonie in der belgischen Botschaft in Berlin. In dieser Ausgabe geht es ums Handwerk, um ein neues Musikfestival in Berlin und um die Übersetzung von Theaterstoffen. Na, neugierig geworden? Dann sollten Sie unbedingt weiterhören. Ich wünsche Ihnen schon jetzt viel Hörvergnügen bei der 17. Folge von Ici Berlin. Hier ist Berlin und diesen Themen. Vom Tischler zum selbstständigen Produktdesigner, wie ein junger Ostbelgier sich einen Traum erfüllt. Von 0 auf 100, ein neues Festival für alte Musik in Berlin wird prompt zum Publikumsmagneten und von den Anstrengungen, mehr aus dem Französischen übersetzte Theaterstücke auf deutsche Bühnen zu bringen. Unser erstes Thema. Wo gehobelt wird, da fallen Späne, sagt der Volksmund. Der weiß aber auch, dass das Handwerk goldenen Boden hat. Und das hat sich ein junger Ostbelgier namens Robin Hans zu eigen gemacht. Er hat sich zum Tischler ausbilden lassen, obwohl alles ganz anders angefangen hatte.
Also nach dem Abi, das ich in Eupen gemacht habe, war so ein bisschen die Frage, was ich danach mache. Und da war schon der Gedanke im Kopf, eine Ausbildung zu machen. Aber da es auch so üblich war, nach dem Abi studieren zu gehen und auch alle meine Freunde dann studieren gegangen sind, habe ich dann auch ein Studium begonnen. Das war das Studium Kinesietherapie, also Physiotherapie in Lüttich. Aber da habe ich auch schnell gemerkt, dass es nichts für mich ist und habe das dann auch abgebrochen. Aber da ich in dem gleichen Bereich bleiben wollte, habe ich mich entschieden, Krankenpflege in Eupen zu studieren. Und während meines dritten Jahres habe ich dann auch ein Auslandspraktikum in Berlin gemacht, an der Charité. Und war da auch in der Notaufnahme. Und da konnte ich, also das war auch sehr interessant. Und habe da schon gemerkt, dass auch mich die Stadt Berlin sehr fasziniert. Und bin dann auch nach dem Praktikum wieder zurück nach Eupen und habe dann mein Studium beendet. Aber der Gedanke vom Tischlern ist mir dann auch nicht aus dem Kopf gegangen. Und deshalb habe ich auch ein Praktikum organisiert in Berlin als Tischler und habe während des Praktikums gemerkt, dass mir das besonders viel Spaß macht und dass es mich sehr glücklich macht. Dann hat der Ausbildungsbetrieb mir eine Praktikumsstelle angeboten und das habe ich dann auch angenommen. Und ja, und habe dann auch meine Ausbildung da begonnen. Und ich habe da auch in meiner Ausbildung gemerkt, dass mir besonders die Projekte, die ich für mich gemacht habe, besonders viel Spaß gemacht hatte.
Nach abgeschlossener Tischlerausbildung war für Robin Hans klar, sein neues Lebensumfeld wird Berlin-Brandenburg. Nicht zuletzt wegen der sehr ausgeprägten Startup-Szene und den vielen Möglichkeiten, die sich in Metropolregionen wie rund um Berlin ergeben. Sie sind genau das Richtige für jemanden, der sich über das Handwerk einen Traum erfüllt. Und an diesem Traum arbeitet Robin Hans jetzt fleißig. Er studiert Produktdesign in Potsdam, denn er will eine eigene Marke etablieren und hat sich dafür selbstständig gemacht. Doch wie geht das zusammen? Studium und gleichzeitig als Selbstständiger eine Marke entwickeln?
Ja, eigentlich klappt das sehr gut, weil die Fachhochschule Potsdam hat auch einen Gründungsservice, den habe ich in Anspruch genommen. Und der hat mich bei dem Weg zur Selbstständigkeit auch begleitet und auch viele Tipps gegeben und das war sehr hilfreich. Und auch der Austausch mit Kommilitonen und Kommilitoninnen ist sehr hilfreich oft. Aber was ich doch gemerkt habe, dass das Studium und die Arbeit als Tischler halt erstmal Vorrang haben und mir oft auch dann für meine eigenen Projekte, also für meine Marke Vanaschen Design, oft die Zeit auch fehlt und dann ziehen sich die Projekte auch länger als oft gedacht. Ja, man muss irgendwie am Ball bleiben.
Sagt Robin Hans und erzählt uns, dass seine Mutter Namensgeberin für die Marke Vanaschen Design war. Fest entschlossen, sich seinen Traum über das Handwerk und das Produktdesign zu verwirklichen, arbeitet der junge Ostbelgier an seiner Zukunft und nutzt selbstverständlich jetzt auch das Internet für seinen Zweck.
Ich habe dabei auch eine Website aufgebaut mit einem Webshop. Da ist zurzeit ein Wandregal zu finden, das ist ein Blechregal und dieses lasse ich dann auch in Deutschland produzieren. Ich bin gerade dabei, auch eine Garderobe zu entwickeln, die aus Holz ist. Die produziere ich dann auch selber. Und ja, Vanaschen Design hat so den Anspruch, also ein minimalistisches Design, aber mit auch einem funktionalen Anspruch. Das Ziel ist es, irgendwann mal davon leben zu können. Also ich bin nicht naiv, das ist noch ein weiter Weg und es wird auch viel Energie noch kosten. Aber ja, das ist halt auf jeden Fall der Traum, dass ich irgendwann davon leben kann.
Mit der soliden Ausbildung als Tischler, dem Studium des Produktdesigns und dem derzeit überall beklagten Fachkräftemangel wird Robin Hans seinen Weg schon machen. Gleichzeitig steht er vorbildlich Modell für die Möglichkeit, sich seinen Traum über einen handwerklichen Beruf zu verwirklichen. Man kann nur hoffen, dass dieses Beispiel wieder häufiger Schule macht. Berlin, werte Podcast-Hörerinnen und Hörer, ist nicht nur bei jungen Menschen wegen der interessanten Startup-Szene beliebt und geschätzt als die Stadt, in der alles möglich ist, wie der Tischler und angehende Produktdesigner Robin Hans uns im vorherigen Beitrag gerade erzählt hat. Berlin ist auch die Stadt mit Kultur im Überfluss. Dennoch, ein Festival für alte Musik, das gab es in der jüngeren Vergangenheit in Berlin nicht. Erst unlängst ging mit SPAM, Kurzform für Spandau macht alte Musik, ein solches Festival an den Start und wurde prompt zum Publikumsmagneten. Wieso erst jetzt ein Festival für alte Musik in Berlin wieder an den Start gegangen ist, haben wir einen der Macher und Organisatoren dieses Festivals gefragt. Bernhard Schrameck, Musikwissenschaftler mit Lehrauftrag, Autor, Redakteur und Hörfunkmoderator beim Rundfunk Berlin-Brandenburg, meinte auf diese Frage:
Ich habe mir genau diese Frage auch jahrelang gestellt, weil ich mich so sehr für alte Musik begeistere und natürlich mir sehr gewünscht habe, dass so etwas mal in Berlin wieder zustande kommt. Es gab schon mal ein Festival für alte Musik, da muss man aber lange zurückrechnen. In den 70er bis 90er Jahren gab es die Bachtage Berlin, die auch vom Senat bezahlt waren. So eine Westberliner Angelegenheit ist das gewesen, die dann aber aus Sparmaßnahmen mal abgeschafft wurden. Und da sind wir eigentlich schon bei dem Hauptgrund dafür, dass es kein regelmäßiges Festival gab in den letzten 30 Jahren. Und zwar hat das mit den Förderrichtlinien in Berlin einfach zu tun. Die Stadt ist sehr fixiert darauf, die Opernhäuser und die großen Sinfonieorchester zu unterstützen, die über Jahrzehnte gewachsen sind und hier ihre Berechtigung natürlich auch haben. Aber die alte Musik als ein Fach, das erst in den letzten Jahrzehnten so richtig groß geworden ist, ist ja immer etwas zu kurz gekommen. Oder man könnte auch sagen, wurde gar nicht bedient. Es gibt sehr viele Ensembles, die in Berlin ansässig sind, die auch hier leben, die Musiker. Und die in der ganzen Welt auftreten und bekannt sind und Preise kriegen, die aber in Berlin selbst ganz selten spielen. Und weil sie eben wenig Unterstützung haben für ihre Arbeit hier, weil es wenig Veranstalter gibt.
Um dem abzuhelfen, hat man sich dann mit der Zitadelle Spandau, wo das Festival für alte Musik, kurz SPAM genannt, ausgerichtet wurde, einen Ort ausgesucht, an dem hiesige Ensembles eine Bühne bekamen. Bernhard Schrameck:
Wir sind angetreten, dieses Spandau macht alte Musik zu veranstalten, ausdrücklich als ein Festival für Berlin. Also in erster Linie für Berliner Ensembles, die hier ein Forum haben. Darüber hinaus haben wir natürlich auch Ensembles aus ganz Europa eingeladen. Vox Luminis hat eröffnet und das war natürlich auch eine ganz wunderbare Sache.
Wer alte Musik mag und die Szene verfolgt, dem fällt auf, dass in Belgien oder etwas weiter gefasst in den Benelux-Ländern eine große Dichte an Ensembles mit Repertoire in diesem Genre existiert. Es entsteht der Eindruck, dass dies hierzulande anders ist und hier weniger Ensembles in diesem Bereich der Musik arbeiten. Ist das tatsächlich so, wollten wir vom Musikwissenschaftler und Kenner der Szene Bernhard Schrameck wissen.
Ja, das ist richtig. Da gibt es in Deutschland immer noch Nachholbedarf. Das hat auch wieder verschiedene Ursachen. Einmal würde ich sagen, ist das, das muss ich neidlos anerkennen, dieser Pioniergeist und diese große Kreativität von Künstlern aus dem Benelux-Raum in den 60er und 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, die sich eben ganz klar ihrer Tradition bewusst geworden sind, der Musik, die dort entstanden ist, ja, im franco-burgundischen Raum, in Flandern, aber auch in Wallonien natürlich, also in diesen ganzen Gebieten, nördlich von Paris im Grunde bis zum Ärmelkanal, also in diesem großen Gebiet gab es in der Renaissancezeit eine unglaubliche Blüte an toller Musik. Und die wurde eben in den 60er, 70er Jahren von vielen Protagonisten der alten Musik neu entdeckt. Und die haben dann auch gleich Ensembles gegründet.
Inzwischen tut sich was, das zeigt sich nicht nur im Erfolg des Festivals Spandau macht alte Musik. Auch an den Universitäten und Hochschulen gibt es durchaus mehr Interesse an der Musik und den Instrumenten der Renaissance oder des Spätbarocks.
Ja, also da muss ich sagen, hat sich sehr viel verbessert, ich würde mal sagen, in den letzten 20 Jahren in Deutschland, dass die Hochschulen erkannt haben, welches Potenzial gerade in der alten Musik liegt. Auch da haben sie so ein bisschen ins Ausland geschaut. In erster Linie muss man da Basel nennen. Das ist die Schola Cantorum, ist sozusagen der Hauptort in Europa für das Studium mit alter Musik. Aber eben etwa die Hochschulen in Den Haag, in Brüssel, in Antwerpen, in Brügge, in Amsterdam auch. Also wieder der Benelux-Raum. Die waren da auch wieder Vorreiter. Also die berühmtesten Protagonisten haben dort erstmal unterrichtet. Und dann wurden aber an vielen Hochschulen auch Abteilungen für alte Musik eingerichtet. Also Bremen zum Beispiel ist ein bedeutender Ort in Deutschland. Leipzig und Köln natürlich auch. Und inzwischen auch ein bisschen Berlin. Die Universität der Kunst hat einen relativ kleinen, ein kleines Institut für alte Musik mit 50 bis 60 Studierenden, aber ein sehr feines Institut und ich sehe da auch sehr viel Potenziale, denn nur dort, wo Studierende sich intensiv beschäftigen mit den Instrumenten, können auch wieder Ensembles entstehen, also dass die sich zusammenfinden, gemeinsam Musik machen, denn darauf kommt es ja an, dass man gemeinsam Musik macht und dann gibt es neue Ensembles, die wieder bekannt werden und dieser Prozess ist eben längst überfällig und müsste viel stärker noch werden.
Sagt Bernhard Schrammeck, Musikwissenschaftler, Autor, Redakteur und Hörfunkmoderator beim RBB. Übrigens wird daran gearbeitet, eventuell in 2 Jahren eine Neuauflage des Spam-Festivals für alte Musik hier in Berlin an den Start zu bringen. Wenn Sie jetzt Lust haben, noch mehr zum Thema zu erfahren, dann gibt es weiterführende Informationen wie immer auch hierzu online auf unserem Internetauftritt unter wallonie-brüssel.de und das integrale Gespräch mit Bernhard Schrammeck hören Sie auf unserem YouTube-Kanal. Von der Musik zur Literatur und einem Thema, das gut in den Monat März passt, in den der internationale Tag der Frankophonie fällt. Die Zeit der Corona-Pandemie mit einem zum Erliegen gekommenen Kulturbetrieb ist uns allen wohl noch gut in Erinnerung. Jetzt sind Opernhäuser, Kinos oder Theater wieder geöffnet und das tut gut, um dem Umstand entgegenzuwirken, dass im Grunde nur wenig französischsprachige ins Deutsche übersetzte Theaterstücke auf deutschen Bühnen jetzt zu sehen sind, hat sich Frank Weigand, Kulturjournalist, Übersetzer und seit 2011 Mitherausgeber der Theateranthologie Seine, neue französische Theaterstücke, just dieser Arbeit gewidmet. Mit ihm haben wir uns über Seine unterhalten.
Als ich 2011 diese Herausgeberschaft mit übernommen habe, habe ich ein bisschen sondiert bei Theatern und Theaterverlagen, warum denn so wenig französischsprachige Stücke gespielt werden in Deutschland. Und ich bin zu dem Ergebnis gekommen, was mir Dramaturgen gesagt haben, was mir Verlagslektoren, Lektorinnen gesagt haben, dass Französisch als Sprache tatsächlich, ganz salopp gesagt, nicht wirklich sexy ist. Es gibt ein bisschen ein Klischee der französischsprachigen Dramatik, dass sie als wortlastig gilt, als pseudopoetisch, selbstzentriert und eher literarisch. Es gab immer wieder das Klischee, es gab einen großen französischen Dramatiker am Ende des 20. Jahrhunderts, das war Bernard-Marie Coltès, und seitdem ist nichts mehr passiert. Das war das, worauf wir gestoßen sind. Und in dieser Reihe Seine haben wir in den ersten paar Ausgaben, die wir kuratiert haben, also meine Kollegin Leila Clairabie und ich, lange Zeit bewusst versucht, Stücke auszuwählen, die dem entgegenwirken, die sozusagen Deutscher sind, in Anführungszeichen, die oft sehr politisch sind, sehr handlungsorientiert und eben gar nicht so poetisch sprachverliebt, wie es das Klischee wollte. Mittlerweile gibt es aus anderen Gründen ein Interesse an der französischen Sprache, dadurch, dass auch in Deutschland der postkoloniale Kontext präsenter wird und die Tatsache, dass es eben französische Stücke von 5 verschiedenen Kontinenten geben kann, macht die Sprache jetzt tatsächlich auch theatermäßig wieder viel interessanter.
Sagt Frank Weigand und skizzierte im Gespräch mit uns die Entwicklung seiner Anthologie von der fast ausschließlich französischen zur jetzt mehr frankophonen Veröffentlichung.
Seine ist ja ganz ursprünglich ein hauptsächlich franco-französisches Projekt. Ursprünglich gab es immer 4 französische Texte und einen sogenannten frankophonen Text. Das war eben häufig einer aus der Wallonie oder aus der französischsprachigen Schweiz oder eben aus Quebec. Mittlerweile haben wir eine Kooperation, wo wir alle 2 Jahre 8 Texte veröffentlichen, und das sind dann halt 2 wallonische Texte, 2 Quebecer Texte, 2 Schweizer Texte. Die Unterschiede sind also weniger strukturell als tatsächlich inhaltlich. Ich habe immer das Gefühl, dass zum Beispiel die Texte aus Quebec hauptsächlich eine Quebecer Identität behandeln. Auch in der Schweiz geht es so ein bisschen so um das, was ist denn sozusagen die Romandie. Während ich die Stücke auf Französisch, die ich aus Belgien gelesen habe, wesentlich humorvoller und auch selbstironischer fand und vielleicht auch weniger selbstgewiss, was die Identität angeht. Ich fand tatsächlich da eine Art zu erzählen, die ich sonst tatsächlich in keinem anderen Land gesehen habe. So ein Erzählen, das auch mit performativen Elementen arbeitet, dass das Erzählen an sich auch ein bisschen immer ironisch in Frage stellt. Und das ist tatsächlich etwas, was all die Texte, die in den letzten Jahren in Seine erschienen sind, aus der Wallonie wirklich auszeichnet. Auch wenn die sich formal sehr unterscheiden, also wir haben sowohl autofiktionale Texte als auch sehr theatrale Texte, aber es gibt immer ein Spiel mit der Form und es gibt so eine Ungewissheit, was irgendwie eine Identität angeht, was der totale Unterschied zum Beispiel zu französischen Texten ist.
Als besondere Herausforderung kommt für Übersetzer wie Frank Weigand hinzu, dass Französisch nicht gleich Französisch ist und die Übersetzung oftmals ihre Tücken hat.
Es gibt einen Autor zum Beispiel, der wirklich exemplarisch dafür steht, das ist Thomas de Praeyck, zu dem ich als Übersetzer wirklich durch Zufall kam, weil der beim Heidelberger Stückemarkt aufgetreten ist und sein Stück Le Réserviste, der Reservist, musste noch ganz schnell übersetzt werden. So bin ich zu diesem Autor gekommen, und das ist jemand, also man spricht ja ungern in Klischees, aber der tatsächlich es schafft, so einen besonderen Sprachwitz und einen so leicht depressiven, auch selbstironischen Humor irgendwie zusammenzubringen. Interessanterweise ist es aber gar nicht so einfach zu übersetzen. Also dieser Text Le Réserviste ist eigentlich ein Text voller Flüche und vulgärer Ausdrücke, die aber in der deutschen Übersetzung dann plötzlich extrem brutal und extrem hart wirken. Und ich habe mal mit einer belgischen Regisseurin darüber gesprochen, die gesagt hat, dass meine Übersetzung sozusagen ein Konflikt war zwischen so einer belgischen Rundheit, wo man zwar schlimme Wörter sagt, das aber alles gar nicht so gemeint ist, und so einer deutschen Eckigkeit, wo alles genau so gedacht ist, wie es gesagt wird. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen was, dass es Texte sind, wo viel zwischen den Zeilen passiert.
Inzwischen ist aus dem Projekt Zähn auch praktisch als Ergänzung eine Plattform, ein Online-Instrument zur Vernetzung von Übersetzern und Theatermachern entstanden. Hierzu abschließend noch einmal Frank Weigand.
Plattform ist auf der einen Seite eben ein Archiv, wo sozusagen alle Texte oder die meisten Theatertexte, die wir erfassen konnten aus den letzten 30 Jahren, die ins Deutsche übersetzt wurden, aus dem Französischen. Und das ist eine Seite, die Dramaturgen nutzen kann, Regisseuren, Regisseurinnen nutzen kann, aber auch Leuten, die Forschung betreiben, weil man tatsächlich auf dieser Seite nach Schlagwörtern Stücke suchen kann. Also wenn man jetzt zum Beispiel Kolonialismus eingibt, dann bekommt man, was weiß ich, 45 Stücke empfohlen, wo man dann eben Inhaltsangaben lesen kann, Besetzungen lesen kann und auch lesen kann, wie man zu diesen Texten kommt. Sieht auch, ob bereits aufgeführt wurden oder ob es eine deutschsprachige Erstaufführung wäre. Und das wird tatsächlich genutzt.
Da braucht es Fingerspitzengefühl und neben Sprachkompetenz auch interkulturelle Kompetenz beim Übersetzen. Mehr zu diesem und allen anderen Themen dieser Folge gibt's wie immer zusammen mit nützlichen Links hierzu auch in unserem Internetauftritt unter wallonie-brüssel.de. Auf unserem YouTube-Kanal können Sie indes alle Gespräche, die wir für diese Ausgabe des Podcasts und alle anderen geführt haben, in voller Länge anhören. So, und das war's für diese Ausgabe von Ici Berlin, hier ist Berlin. Danke fürs Zuhören, sagt das gesamte Team der Diplomatischen Vertretung Ostbelgiens, der Föderation Wallonie-Brüssel und der Wallonie in der Belgischen Botschaft in Berlin. Mein Name ist Alexander Hohmann. Bleiben Sie gesund.